Ich lese uns die Verse 8 bis 14 aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefes unter der Überschrift Glaubensvollkommenheit trotz Lebensschwierigkeiten. Der Apostel Paulus redete ja von sich und dem, was er erlebt hat in seinem Leben, was ihm Frieden bringen sollte und doch nicht den gewünschten Frieden brachte, sondern erst Jesus Christus allein. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine lieben Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Apostel hat sich hier zu einem Zeugnis dargereicht aus seiner persönlichen Erfahrung. Und die Erfahrung ist ja auch wichtig, dass wir sie machen. Nicht die Erfahrung anderer übernehmen, welche sie gemacht haben, sondern dass man eine persönliche Erfahrung hat. Man kann vielleicht einen gewissen Anstoß zum Nachdenken, zur Kontrolle über das eigene Leben bekommen durch den Erfahrungswert anderer. Aber in Wahrheit nützt er nur insoweit, wie es dann auch zur persönlichen Erfahrung kommt. Zur persönlichen Einschätzung kommen kann über das, was man im Glauben gelebt hat und nun leben darf. Und ich denke, es geht ja allen Kindern Gottes so, die mal Rückblick halten, dass sie erkennen, das, was ich vorher als gut empfand, ist nichts gegen das, was ich jetzt bekommen habe. Und ich neige dann auch dazu, so könnten wir dann sagen, ähnlich wie Paulus, so drastisch zu sagen, ich achte es gegen das, was ich in Jesus gefunden habe, als Dreck, so steht's bei mir hier. In anderer Übersetzung heißt es als Kot, ja, als Unflat. So krass ist der Gegensatz zu dem, was ich vorher als gut empfand und was wirklich in Christus gut ist, was ich in ihm gewonnen habe. Dieses Zeugnis des Apostels sollte nun auch die Gemeinden neu ermutigen, über ihren Glaubensstand nachzudenken, ob sie weiter vorangekommen sind oder ob sie wieder vielleicht das, was gar nicht so gut war, neu aufgegriffen haben. Es geht also nicht nur um den Glauben, der in sich die Gerechtigkeit birgt, die vor Gott gilt, und darüber sind wir ja sehr froh, wir sind nicht gerecht geworden durch die Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Da haben wir die vollkommene Gerechtigkeit bekommen. Aber es geht auch darum, wo wir bereits schon im Vorwärtsgang diese Gerechtigkeit ausgekundschaftet und eingenommen haben. Der Glaube an den Sohn Gottes ist ja das eine, das unser neues Leben in Ewigkeit beinhaltet. Aber die praktische Erfahrung als Gläubige in dieser Welt ist das andere. Und wir verspüren manchmal, dass es hier noch Unterschiede gibt. Im Glauben sage ich, danke Herr, dass ich zu dir passe in den Himmel. In der praktischen Erfahrung spüre ich, da stimmt noch manches bei mir nicht. Da spüre ich, ich bin noch nicht das, wie Paulus von sich auch sagt, ich bin da noch nicht vollkommen. Ich habe noch so viele Ecken, Kanten, Schwierigkeiten. Aber wir freuen uns natürlich darüber, dass in Jesus Christus wir vollkommen gemacht sind. Und wenn er uns jetzt in diesem Augenblick rufen würde, würden wir hundertprozentig in den Himmel passen. Ohne Wenn und Aber. Weil wir durch ihn gerecht gemacht worden sind. Egal wie weit wir in der Heiligung auf dieser Erde gekommen sind. Aber beide Aspekte müssen betrachtet und gläubig auch angenommen werden. Danke, Herr, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich auch auf dieser Erde weiterführst, dass du mich lenkst und leitest. Dazu gehört natürlich auch die persönliche, aufrichtige Betrachtung dessen, wo man steht und wo man stehen sollte. Der Glaube beinhaltet also die Vollkommenheit und die praktische Erfahrung zeigt nur Teile dieser Wirklichkeit. Teile dieser Wirklichkeit. Wir haben sie noch nicht ganz ausgeschöpft, noch nicht ganz erfahren, was es wirklich bedeutet, erlöst zu sein durch des Lammes Blut, was die Erlösung in sich birgt, wie allumfassend das ist, welche Gebiete alle damit abgedeckt sind. Unsere Erfahrung hat es noch nicht so ans Licht gebracht. Wir haben immer nur Teilerfahrung oder wir könnten sagen Teilerfolge zu verzeichnen. Wir sollen aber weitergehen. Diese Philippa, die Gemeinde oder überhaupt alle Gemeinden, wir müssen ja nicht immer von diesen reden, an die ist zwar der Brief geschrieben, sie sahen diesen Unterschied und wurden auf dieser Ebene oft versucht und angegriffen vom Widersacher. Sie wurden oft in Frage gestellt, ob sie überhaupt gläubig sind. Wir kennen das ja auch mit dem Fingerzeig von der Welt. Ach, das will ein Christ sein? Der macht doch noch das und das. Der kann doch gar kein Christ sein. Das ist der Fingerzeig, den der Widersacher auch gibt, um den Gläubigen deutlich machen zu wollen, dass er gar keine Erlösung hat und dass er sich gar nicht auf Gott zu verlassen braucht. Er ist ja sowieso nur ein unvollkommener Mensch. Und je länger dieser Fingerzeig auf die Gläubigen da ist und desto weniger man sich auf die Erlösung in Jesus Christus allein beruft, desto schwächer wird man im Glauben und sagt, ja, die haben ja doch recht. Wenn ich mich selber betrachte, tja, dann bin ich wahrscheinlich überhaupt kein Christ. Denn ich habe so viele Fehler noch an mir entdeckt, dass offenbar die Erlösung gar nicht Fuß gefasst hat. Und damit diese Einschätzung nicht so stehen bleibt, braucht es den Aufblick zu Jesus. Ja, gerettet vollkommen, ja, äußerlich aber noch hinterher hinkend. Die Verheißung des Herrn, in ihm alles zu aller Zeit zu haben, darf nicht in Frage gestellt werden. Zu aller Zeit haben wir in ihm alles, die gesamte Vollkommenheit. Zu den Jüngern sprach der Herr in Matthäus 10, dass sie nicht sorgen sollen in der jeweiligen Situation, in die sie vielleicht geraten, was sie tun und was sie sagen sollen. Sondern sie sollen gewiss sein, dass sie alles in ihrem Herrn haben. Nur wird es zur Zeit und zur Stunde ihnen offenbart werden. Also nicht schon immer im Vorhinein, sondern dann, wenn es nötig ist. Matthäus 10, Abvers 19. Wenn sie euch nun überantworten werden, dann sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und das Gleiche können wir jetzt auch sagen im Blick auf Veränderung und Heiligung. Es kann nicht alles zugleich offenbart werden, das würden wir gar nicht verkraften. Wir haben uns oft unterhalten, wenn Gott uns einmal gezeigt hätte, wer wir wirklich sind, wie verderbt wir sind, hätten wir nie mehr Mut gehabt, ihm zu folgen. Das erinnert mich immer an unsere Stunden, Biologiestunden auch in der Schule, wo der Lehrer gesagt hat, wir haben dann auch mal durch ein Mikroskop geschaut, wenn ihr eure Zunge unter dem Mikroskop sehen würdet, würdet ihr sie ständig versuchen auszuspucken. Ihr würdet sie nicht eine Minute länger im Mund behalten wollen, wenn ihr seht, was darauf rumkreucht und fleucht. Und so dachte ich dann auch, ja, wenn wir im Lichte Gottes uns mal so sehen, wie er uns gesehen hat und darum uns erlöst hat, hätten wir überhaupt keinen Mut, einen Glaubensschritt zu machen. Weil in den Augen Gottes gar nichts Gutes da ist. Deswegen zeigt er uns immer nur schrittweise einige Stücke, die wir gerade so ertragen können und die wir dann auch erkennen wollen und auch sagen, danke Herr, dass du mir hier hilfst. Deswegen ist das ein Prozess. Er könnte uns alles auf einmal zeigen, aber dann würde es keine Nachfolger Jesu mehr geben. Darum sorgt nicht zur Zeit und Stunde, werdet ihr empfangen, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Eures Vaters Geist. Der wird dann offenbaren, was jetzt dran ist. Das ist also wichtig zu erkennen, damit man nicht verzagt. Weder verzagt an dem Nächsten, noch an sich selbst. Ja, man kann an sich selbst oder auch an dem Nächsten verzagen. Weil man sagt, der bessert sich ja nie. Ja, und wenn man sich selbst ansieht, ja, ich bessere mich ja auch nicht. Das dauert alles zu lange. Nicht verzagen, sondern darauf hoffen und wissen, dass Jesus Christus zur rechten Zeit das Richtige offenbart, wo es eine Veränderung geben kann. Wir können auch Kindern, kleinen Kindern, vielleicht einem Dreijährigen, noch nicht die Logarithmenrechnung beibringen. Da können wir nicht verzagen daran, dass das Kind das noch nicht versteht. Wir müssen den Zeitpunkt abwarten, wann es so gereift ist, dass wir das sagen können. Bestimmte Dinge können nicht immer gesagt werden, sondern zu einer bestimmten Zeit. Und das setzt Wachstum voraus, auch in unserem Glauben. Und hier müssen wir geduldig sein, beziehungsweise darum bitten, dass wir zur richtigen Zeit das Richtige vernehmen. Die Gläubigen haben zu allen Zeiten verspürt, dass Spötter da sind, die den Glauben in Frage stellen. Und dass sie augenscheinlich manchmal die Oberhand gewinnen, weil wir ihnen in gewisser Hinsicht auch Recht geben müssen. Ich erinnere mich auch daran, mich fragte vorhin jemand nach meinem Bruder, ich habe ja zwei Brüder, als der Ältere hörte durch meine Mutter, dass ich gläubig geworden bin, da hat er ganz nüchtern und klar gesagt, das wollen wir mal sehen. Als meine Mutter mir das berichtete, hatte ich so einen Stich im Herzen. Ja, dachte ich, ja, da werde ich in Frage gestellt. In Frage gestellt. Das wollen wir sehen. Und dann war es ja mein Gebet, Herr, wenn er einmal nach Berlin kommt und bei uns wohnt, dann lass ihn sehen, ob ich gläubig geworden bin oder nicht. Und es geschah eines Tages, dass er dann kam nach Berlin, er wohnte nicht immer bei uns und wohnte dann aber bei uns. Wir redeten nicht viel über das Evangelium, sondern so allgemein. Er betrachtete uns, hat auch mir nichts gesagt über das, was er erlebt hat, sondern sagte nur meiner Mutter, ja, der ist gläubig geworden. Aber der Anspruch, das wollen wir mal sehen, ja, das kennen wir ja. Und dann wird man beobachtet, natürlich nicht nur an den guten Seiten, sondern die anderen auch. Und dann scheinen manchmal die Spötter Oberhand zu gewinnen über unserem Leben. Im Psalm 42, da haben die Kinder Chora schon davon geredet, dass so eine Spannung vorhanden sein kann. Ich lese mal dort Vers 3 bis 5, dann 8 und dann 10 und 11. Da heißt es, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Warum? weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Und in Vers 8, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Vers 10, ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie ein Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Wir kennen das. Das passiert oft auch in dieser Welt. Und manchmal, wenn wir die Geschehnisse dieser Welt betrachten, kann dann leicht die Frage aufkommen, ja tatsächlich, warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Warum werden die Kinder umgebracht, missbraucht? Ja, das ist so diese Anfechtung, in der auch Christen leben. Aber hier sollen wir stark bleiben und wissen, Jesus ist der Sieger über all dem Bösen. Und er wird auch uns weiterführen auf seinem wunderbaren Weg. Petrus schreibt auch darüber, das war jetzt nicht nur ein Zeugnis aus dem Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament wurde das ja vielleicht noch stärker erlebt. 2. Petrus 3, Abvers 4. Die Leute sagen, sie spotten die Gläubigen, sie spotten über den Glauben und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Ihr redet immer, dass Jesus wiederkommt. Ist doch alles von Anfang an dasselbe. Hört doch mal auf, davon zu reden. Denn nachdem die Väter entschlafen sind, ist alles geblieben, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Also hört auf mit eurem Glauben, mit eurer Hoffnungsrederei. Ja, so denken die Leute. Sie sagen es nicht immer so krass, wie ich das jetzt gesagt habe. Manche sagen es sogar so krass. Aber viele denken das. Die sind doch ausgeflippt da, nicht? Ist doch alles so geblieben. Es geht doch wunderbar vorwärts in dieser Welt. Wir bauen und wir machen und wir tun. Wo ist denn das, diese Hoffnung der Wiederkunft? Allerdings natürlich, Petrus schreibt, sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte und durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Aber hier an diesem Punkt, das steht deswegen ja auch in der Heiligen Schrift, können Gläubige in der Nachfolge Jesu gehemmt werden. Da können sie die erste Liebe verlieren. Da können sie schwach werden und sagen, naja, es hat doch dann doch keinen Zweck mehr, weiter das Evangelium zu leben und zu predigen. Wer glaubt denn das noch? Und mitten in dieser Anfechtung lautet es doch, es geht weiter. Kinder Gottes sollen sich in der Erkenntnis des Unterschiedes zwischen dem alles umfassenden Glauben an Jesus Christus und der äußeren stückweisen Erfahrung nicht irre machen lassen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir erfahren äußerlich nicht gleich alles, sondern nur einiges. Aber durch den Glauben ist die Vollkommenheit da, an der wir uns orientieren sollen. Und vielmehr so beten dürfen, wie es im Psalm 115 auch heißt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, der kann schaffen, was er will. Das sollen wir vielmehr sagen, vertrauensvoll. Ja, warum sollen die Heiden so reden und warum sollen wir auf sie eingehen, auf ihr Reden? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will, er macht alles richtig, er hat alles vollkommen gemacht. Wir folgen Jesus nach. Die Heiden fragen nach der Realität unseres Gottes, weil sie nicht die vollkommene Auswirkung des Glaubens an Gott sehen. Ja, sie sehen es nicht, sie entschuldigen sich daran, dass die Christen ja auch nicht vollkommen sind. Also kann der Gott auch gar nicht da sein. Das ist aber nicht so. Wir wissen, dass der Herr alle Dinge zu seiner Zeit recht ausrichten wird. In unserem Leben. Er wird tun, was notwendig ist. Das Ziel ist, und davon sprach der Apostel, das Ziel in dieser Zeit für die Gläubigen, nicht in erster Linie die Verbesserung unseres mitmenschlichen Handelns, was er ja auch hatte, und Paulus sagt ja, ich habe viel gute Seiten gehabt, so dass man mich sogar von der Seite der Mitgläubigen loben musste darüber. Aber das ist nicht das Erste, die Verbesserung unseres mitmenschlichen Handelns, sondern das Erste und das Ziel der Gläubigen ist, Jesus Christus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, so wie es Paulus sagt. Das will ich erkennen. Da will ich mir forschen, da will ich mir erbitten und Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft mit dem, der mich erlöst hat. Und hier schreibt er ein unbequemes Wort, was wir nicht gerne annehmen. Ich möchte auch Gemeinschaft seiner Leiden. Seiner Leiden. Er spricht also davon, dass es notwendig ist, sich immer wieder zum Tod Jesu zu bekennen, weil es unser Tod ist und dadurch dann auch zum Leben Jesu, weil das dann unser Leben ist. Ohne Sterben keine Auferstehung. Also die Erkenntnis, wie ist das neue Leben, ist gepaart mit der Willigkeit, ich muss abnehmen, er soll zunehmen. Ich muss sterben, er soll das Leben in mir aufrichten. Diese Gemeinschaft allein bringt die Gemeinschaft mit Jesus und dieser Wille, ihn kennenzulernen, bringt allein die richtigen Lebensverhaltungen und Haltungen hervor, so wie wir als Christen hier handeln und leben sollen. Denn in der Nähe Jesu leben bedeutet die richtige Rede empfangen. Einmal steht in der Schrift auch, wenn ihr redet, redet als Gottes Wort. Da sagen wir, das geht doch gar nicht. Meine Worte sollen wie Gottes Wort sein. Wenn ich die beobachte, klingen die doch meist recht anders. Aber in der Nähe Jesu zu sein, und das meint der Apostel, ihn will ich mehr erkennen. Diese Nähe bestimmt auch meine Rede. Diese Nähe bestimmt auch die richtige Art, das richtige Handeln, das richtige Helfen. Und ich habe oft erlebt, ein Zeugnis oder auch, wenn man selber jemand helfen will, dass man nicht immer weiß, wie man jemand hilft. Wir haben das ja vorhin gerade wieder praktiziert. Unsere Schwester Christa Terberger muss immer Anweisung geben, wie ihr zu helfen ist. Wir würden da einfach anpacken und sie zerren und ziehen und denken, wir hätten ihr geholfen. Sagt sie, nein, mach das nicht, sondern nur heben. Ja, oder eine andere blinde Person, die über die Straße geführt werden wollte und dann wollte ein Bruder sie einfach so am Arm nehmen. Nein, bloß nicht. Legen Sie nur Ihre Hand hin und ich meine Hand drauf. Das genügt. Helfen ist gut, aber richtig helfen ist wichtig. Richtig helfen. Nicht nur einfach so anpacken, ja? Kann man viel kaputt machen. Und das wollen wir ja auch lernen. In der Nähe Jesu lernen wir dann das richtige Helfen. Auch das richtige Urteilen. Das richtige Zielverhalten. Wo geht's denn durch? Wo geht's denn lang? Und die richtige Art zu segnen. Die richtige Zeugniskraft zu haben, das haben wir ja alles gar nicht bei uns. Das kann man auch nicht studieren. Das kann man nur empfangen in der Nähe Jesu. Darum sagt der Apostel Paulus, ich möchte ihn erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Das brauche ich als Erstes. Und in ihm erfahre ich auch die aufbauende Liebe. Und wir haben uns ja gesagt, den Nächsten lieben, das ist ja so ein schnelles Wort, was man ausgesprochen hat. Wie geht das? nur dann, wenn ich selbst geliebt wurde. Wenn ich selbst nicht geliebt bin, kann ich den Nächsten nicht lieben. Unmöglich. Ich muss also geliebt sein. Und wenn ich von Jesus geliebt bin und voll ausgefüllt bin, bin ich frei zur Liebe für den Nächsten. Das ist das, was wir in der Gegenwart Jesu erfahren. Alles Leben und alle Segnungen strömen aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Paulus zeigte ja eine demütige Herzenshaltung, aber zugleich auch seine Glaubenszuversicht darin, dass er nicht resignieren will, wenn er auf sich blickt, was ihm alles noch fehlt. Er hat gesagt, so viel habe ich gemacht, aber das ist alles nicht das Richtige. Es ist alles Unflat gegen das, was Jesus weiß und was er ist. Ich sage nicht, dass ich schon habe und ergriffen habe, ganz demütig. Aber ich resigniere auch nicht, sondern ich jage ihm nach, dass ich es ergreifen möchte. Man kann ja resignieren und sagen, ach, ist alles sowieso so schwer. Mache ich nicht. Bin schon 20 Jahre gläubig. Wie weit bin ich gekommen? Naja, gar nicht sehr weit. Also resigniere ich. Nein, Paulus sagt, ich achte jetzt nicht darauf, wie weit ich gekommen bin, sondern ich will weiterkommen. Egal, wo ich jetzt gerade stehe. Ich jage ihm nach, dass ich es ergreifen möchte. Und das Wort jage ihm nach heißt tatsächlich, dass ich ein großes Verlangen habe. Ich will das haben. Ich brauche das. Ich warte nicht, ob sich das zufällig mal einstellt. Na, kommt's, dann kommt's nicht. Na ja, gut, ja. Sondern ich will es haben. Bin entschieden, das Wesen Jesu anzunehmen. Ich bin entschieden, mich von Jesus unterrichten zu lassen. Ich jage ihm nach. Ich will es ergreifen, ja. Also er resignierte nicht, und das wollte er auch den Mitgläubigen zeigen. Resignation ist nicht angesagt, sondern bleibt dabei. Jagt nach der Heiligung und lasst euch beschenken. Obwohl ja Paulus, ein Apostel, er stand ja der Gemeinde vor, in den Augen der Gemeinde, und das passiert ja immer leider, ja auch bis zum heutigen Tag, die der Gemeinde vorstehen, die jetzt das Wort Gottes predigen müssen, weil sie es nämlich predigen, werden sie als schon als vollkommen angesehen. Das heißt aber nicht, dass der Prediger deswegen vollkommen ist. Er hat zwar die Aufgabe, Jesus, den Vollkommenen, zu predigen, aber er selber ist es noch nicht. Aber die Philipper sahen das, ja, der Paulus, ja, das ist ein Vollkommener. Und er sagt, nein, nicht, dass ich vollkommen wäre, Christus ist vollkommen. Ich jage aber dieser Vollkommenheit nach. Denn er hatte ein großes Zeugnis, nämlich in der Art seiner Leidenstreue. Das haben sie auch beobachtet. Und da haben sie gesagt, solche Leidenstreue habe ich nicht. In der Art seiner Siegesbewusstsein. Dann sagten sie, so weit sind wir noch nicht. In der Art seines Gebetslebens und seiner Erkenntnis. Und dann fühlten sie sich sehr dahinterherhinkend. In der Art seiner Liebe, wie er sich für den Nächsten einsetzte und sogar verbannt sein wollte für seine Volksgenossen, wenn sie dadurch selig würden. Welche Liebe? Ja, dann sagten die anderen, das haben wir noch nicht. Dann ist der schon vollkommen. Was sagt er? Nein, nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Aber ich jage ihm nach. Er zeigte ihnen, dass Wachstum immer zu jeder Zeit erforderlich und möglich ist. Zu jeder Zeit erforderlich ist bei allen Christen und möglich ist, solange wir über die Erde gehen. Wir haben zwar durch den Glauben die Vollkommenheit Jesu in uns, aber nach dem äußeren Menschen hinken wir sehr hinterher. Der äußere Mensch will sich nicht der Vollkommenheit Christi unterstellen. Es bleibt ein Glaubenskampf. An die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, schrieb der Apostel auch von dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes für die Gläubigen hier auf der Erde? Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Heiligung birgt also einen Werdegang in sich. Ist nicht ein Begriff, der sich von heute auf morgen total einstellt. So dass ich sage, gut, heute bin ich noch nicht heilig, jetzt bete ich darum, morgen bin ich's. Nein, hier wird der Werdegang angesprochen. Der Wille Gottes ist eure Heiligung, euer Werdegang. Das heißt, nicht resignieren, wie ich schon sagte, sondern voranschreiten. Das einnehmen wollen, was Gott bereitet hat. Es ist eine notwendige Forderung, die hier Gott an die Gemeinde auf Erden stellt, weil er sie nämlich gebrauchen will zum Zeugnis seiner Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit soll mit fortschreitender Heiligung immer deutlicher werden in dieser Welt. Immer klarer, der Mensch ist ja, bleibt ja nicht so, wie er gewesen ist. Da hat sich ja was verändert zum Guten. Das soll auch beobachtet werden können. Wenn uns jemand beobachtet oder beobachtet hat, als wir gläubig wurden, und wieder sieht, wenn wir 20 Jahre gläubig waren, soll er eine Veränderung feststellen können und sagen, tatsächlich, da ist eine Kraft am Werke, die weitere Veränderung bewirkt. Zeugnis der Wahrheit. Es ist ein Auftrag. Auch Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung. Jaget nach, da kommt wieder das Wort jagen, wie es Paulus auch sagt. Ich jage aber nach, dass ich's ergreifen möchte. Diese Forderung ist nicht eine Bedingung zum ewigen Leben. Das sagten wir uns schon, das ewige Leben ist ein Gnadengeschenk. Das kann nicht durch einen Werdegang erworben werden. Aber das Leben des Zeugnisses hier in der Welt, das ist ein Werdegang und soll zur Ehre Gottes eingenommen werden. Der Weg der Heiligung, das heißt also die Zulassung zur inneren Vollkommenheit, der inneren Vollkommenheit auch für den äußeren Menschen, führt uns in tiefere Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Ich lese mal von diesem Wandel in Kolosser 3. Kolosser 3, ab Vers 8, was dort verwandelt werden muss. Es wird ja doch an Gläubige hier geschrieben. Das ist ja nicht eine Bezeichnung für das Wesen der Ungläubigen, sondern Gläubige haben noch etliches an sich, was aber nach und nach abgelegt werden soll und auch kann. Da heißt es ab Vers 8, nun aber legt alles ab von euch. Also wohl bemerkt, hier wird an wiedergeborene Gläubige gesprochen. Was sollen die, die bereits Gottes Kinder sind, ablegen? Zorn. Also, ein Kind Gottes hat noch die Möglichkeit, äußerlich zornig zu sein. Hier wird nicht von Ungläubigen gesprochen. Das soll aber im Werdegang der Heiligung abgelegt werden. Grimm, Bosheit, Lästerung ist selbst bei Kindern Gottes noch möglich. Das soll aber abgelegt werden. Schandbare Worte aus eurem Munde ist bei wiedergeborenen Gläubigen noch möglich, soll aber abgelegt werden. Belügt einander nicht, ist auch noch möglich, soll aber abgelegt werden. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Durch den Glauben an Jesus Christus habt ihr Jesus angezogen. Und jetzt soll die äußere Erfahrung dazu kommen, dass das Alte, was euch noch begleitet, abgelegt werden kann. Abgelegt werden kann. Wir wissen aus dem eigenen Leben, dass manches sehr zäh ist. Und es dauert sehr lange, bis man Lästerung oder hinterm Rücken reden ablegen kann. Manchmal dauert das Jahre. Passiert dann immer wieder, dass man mit dem Rücken der anderen Gläubigen was sagt. Ist gar nicht nötig mehr. Braucht man nicht, aber es passiert. Und das ist das, die Aufforderung zur Heiligung. Das soll nun nicht mehr geschehen. Das braucht ihr nicht mehr. Denn ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist Gott in Jesus Christus. Diese Umwandlung soll also auch praktisch erfahrbar im äußeren Menschen sein. Darum diese Forderung, so möchte ich es sagen, die Forderung, es ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass hervortritt, was ihr geschenkt bekommen habt in Christus und das andere, was euch selbst noch als Kinder Gottes anhaftet, zurückbleibt, dass es nicht mehr zu sehen ist. Je mehr das Leben der Erlösung in uns spürbar und durch die Glaubenserfahrung im Alltag sichtbar wird, desto fester werden wir, nämlich gegen die Anfechtung der Zeit. Wir haben vorhin gesagt, dass ja die Fingerzeiger, sonderlich auch die Welt, ja, die sollen zunehmend zuschanden werden. Die dann sagen, na guck mal, das ist ein Christ, guck mal, wie zornig der ist. Der haut dem anderen beinahe die Birne ein. Das ist ein Christ. Und wie die miteinander streiten, und hat mir mal ein junger Mann gesagt, auf der Straße. Evangelium? Ach, hör doch auf. Ich habe Leute in der Nachbarschaft, die gehen jeden Sonntag zur Kirche. Aber die solltest du mal zu Hause hören. Da fliegen die Fetzen, wenn die sich streiten. Hör doch auf damit, ja? Ja, sage ich, sind auch Menschen, die in Veränderung leben, ja? Halte du dich doch selber an das Wort Gottes. Aber sie beobachten es, aber die Fingerzeiger sollen immer mehr zu Schanden werden. Sie sollen merken, ah, da flogen mal die Fetzen, aber plötzlich nun nicht mehr. Da geht es plötzlich friedvoll zu. Ja? Das ist wichtig. Es geht um dieses Zeugnis. Und der Satan kann dann weniger in Wunden stechen und mit dem Finger zeigen. Die Voraussetzung zur Heiligung ist nicht der gute, fromme Wille, wie es Paulus ja sagt, also ich will es gerne, sondern er setzt hinzu, ich jage deswegen diesem nach, weil ich zuvor von Jesus ergriffen worden bin. Das ist die Garantie. Es ist nicht nur mein Wille, den ich einsetzen muss, um besser zu leben als Christ, sondern ich verlasse mich darauf, dass Christus mich zuvor ergriffen hat. Und das ist die Garantie, dass ich jetzt auch das einnehmen kann, dass ich in der Veränderung leben kann. Denn es ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nochmal, Heiligung heißt nicht besser werden, sondern das von Gott Empfangene zu entdecken und einzunehmen und darin zu leben. Nicht besser werden wollen, sondern das Vorhandene zu entdecken, einzunehmen und darin zu leben. In der Heiligung leben, also wenn dieser Werdegang dann bei den Philippern, bei allen Gläubigen immer mehr wahrgenommen wird, dann bewirkt diese Heiligung Beständigkeit, Festigkeit, auch in Zeiten der Not. Ich lese mal in Epheser 6, Vers 11, aus der sogenannten Waffenrüstung des Glaubens. Da heißt es in Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr, und die Begründung kommt dann danach, bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Die listigen Anschläge des Teufels sind vorhanden in dieser Welt. Aber wir sollen bestehen können. Ja, Epheser 6, Vers 11. Darum ist es notwendig, in der Heiligung zu leben, die Waffenrüstung ganz anzuziehen. Beständig sein, Sieg haben, ist wiederum ein Zeugnis vor der Welt, die da lästert, dass Christen es nicht anders haben als die Nichtchristen, die tun nur so. Die laufen nur einem Religionsstifter nach. Da sollen sie sehen, dass der Glaube Beständigkeit und Festigkeit bewirkt. In schwierigen Zeiten. Und Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes. Und die feurigen Pfeile fliegen. Tag ein, Tag aus, in unterschiedlicher Art und Weise. Der Glaube soll aber so gefestigt sein, dass diese Anfechtung, die Pfeile, abgewehrt werden. Und wenn der Glaube so gefestigt ist, dann heißt es Erfahrung. Erfahrung mit dem Sieg Jesu. Leben in der Heiligung, Einnahme dessen, was mir geschenkt ist. Die Heiligung bewirkt also auch mehr Fruchtbarkeit im Glaubensleben und Segen. Durch diese Nähe des Herrn Jesus, durch seine Präsenz, wird sein Sieg offenbarer. Es werden auch mehr Heimatklänge, ich habe das mal so bezeichnet, in unserem Leben laut. Was heißt das? Das ist die Freude, von der der Apostel geschrieben hat in Philipper 1,23. Ich habe Lust abzuscheiden. Das ist so ein Heimatklang. Das war ja keine Resignation, so wie manch einer das sagt, naja, ich möchte am liebsten mal aus der Welt raus, weil das mir einfach nicht mehr passt, ist so schwer und so schwierig. Nein, das war ein Freudenklang, das ist ein Freudenausdruck. Es war das Bewusstsein, das, was da kommt, ist noch besser. Heiligung erlebt mehr und mehr, wie wunderbar es sein wird, einst ganz bei Jesus zu sein. Setzt also diese Heimatklänge mehr und mehr frei. Die himmlische Berufung, so haben wir in unserem Text heute Abend gelesen, die will ich haben. Die himmlische Berufung, darin will ich leben. Ich möchte mehr Jesus in seinen Taten sehen, bis zur Vollkommenheit, dass ich ihn auch sehen kann. Jesus Christus schon hier auf Erden, immer mehr im Glauben, mit dem Glaubensauge zu sehen und zu erleben, bringt ja auch Ruhe, Ruhe und Frieden und Sicherheit, weil ich weiß, er ist da. Warum soll ich mich aufregen? Er ist doch da. Er hat genau gehört und gerade in der jüngsten Vergangenheit habe ich das oft mit meiner Frau auch gesagt, sage ich, der Herr hört doch alles. Er sieht doch alles. Und so steht es auch im Alten Testament, die da vertrauen, die sprechen so, die Gott vertrauen. Der Herr hört's, der Herr sieht's. Und das macht mich ruhig. Da braucht man sich nicht mehr aufregen. Weil ich weiß, er wird sich der Sache annehmen. Er wird für uns streiten. Dem Volk Israel wurde ja auch gesagt, wenn ihr stille bliebt, würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Allerdings steht auch die unangenehme Antwort des Volkes da drin, die sagen, nö, wollen wir nicht. Wir wollen selber auf Pferden reiten, das machen wir selber. Ja, dann sagt der Herr, gut, könnt ihr machen. Aber dann werdet ihr diejenigen sein, die vor eines einzigen Schelten wegrennen werden. Ihr habt keine Sicherheit mehr. Ja, so steht es geschrieben, ich sage das mal so übersetzt. Also es bringt Ruhe, es bringt Siegesgewissheit und tiefen Frieden, wo wir mehr die Heiligung zulassen. Nicht nur die Erlösung von Sünde und Tod ist uns gegeben, sondern den Erlöser selbst erfahren zu dürfen in seinen Handlungen, umhüllt zu werden mit seinen Segnungen, umhüllt zu werden von seinem Wesen der Vollkommenheit. Einige Bibelverse sagen uns, was das Sehen Jesu im Glauben bewirkt und an uns vollführt. In 1. Thessalonicher 4,7, Vers 17 und 18, da lesen wir von dieser Entrückung oder von denen, die schon entschlafen sind, dass sie auch auferstehen werden und entrückt werden. Da steht dann am Ende, dass wir uns trösten sollen. Seht auf Jesus, ihr werdet getröstet auch. im Blick auch auf die Dinge, die ihr hier nicht versteht oder wo andere sagen, na gucke mal, wo ist denn Jesus, der ist ja nun schon gestorben da, nicht? Und jetzt liegt er da im Grab. Wo ist denn das Auferstehungsleben? Allumfassender Trost durch das Sehen auf Jesus und eben die Gewissheit in seinem Wesen und gleich zu werden mit ihm in dem Wesen. 1. Johannes 3, 2. Auf Jesus sehen heißt, ich werde ihm gleich sein. Das ist die Hoffnung, die uns dann voranzieht, die uns einfach gewiss macht, ja, es lohnt sich, diesem nachzujagen. Er wird uns nicht allein lassen. Er wird uns seinem Bilde immer ähnlicher machen. Und es kommt der Tag, dass wir von der Erde genommen werden und werden ihm im Wesen gleich sein. Und in Offenbarung 21, 3 bis 4 steht, da heißt es, wir werden dann eine vollkommene Losgelöstheit haben von Traurigkeit, von Bedrückungen, von Ängsten und so weiter. Das ist die Hoffnung beim Sehen auf Jesus in der Heiligung. Ja, ich will diese Befreiung gänzlich erleben. Und in Johannes 16, 22 bis 23, die reine Freude, wo der Herr sagt, ja, ihr sollt keine Unkenntnis mehr haben, sondern ihr sollt euch freuen mit herrlicher Freude. Auch Israel wird durch das Sehen des Messias allumfassende Ruhe empfangen. In Sacharja 12, wir haben ja mal den Propheten Sacharja durchgenommen, wird davon schon gesprochen. Ich lese uns das mal. Vers 10, Sacharja 12. Über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden weinen, weil sie ihn nicht früher gesehen haben. Sie werden klagen darüber, ach, hätten wir ihn doch schon früher erkannt. Aber sie werden auf ihn sehen. Und sie werden den Geist des Gebets und der Gnade haben und werden zur Ruhe kommen. Sie werden dann das sagen, was der Herr aussprach in Jerusalem, ihr werdet mich so lange nicht sehen, bis ihr sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und das werden sie dann sagen, dann finden sie Ruhe. Auf Jesus sehen, zunehmende Ruhe und Zufriedenheit. Eine Frage noch, wie bewegt sich nun die Heiligung in uns, in den Gläubigen? Der Apostel beschrieb es so, er sagt, Heiligung ist etwas, was nach vorne geht. Die Grundbedingung ist, ich vergesse, was da hinten ist. Hier merken wir also auch, worauf es in unserem persönlichen Leben ankommt, dass wir nicht Rückschau, auch nicht in unsere Begrenzung, in die schlechten Erfahrungen halten, sondern dass wir unter Gebet anfangen, nach vorne zu sehen. Wir können die Vergangenheit ohnehin nicht ändern. Auch unsere eigenen Fehler, die wir begangen haben, können wir nicht mehr ändern. Sie sind geschehen. Man kann sich entschuldigen. Aber was man getan hat, ist getan. Ich kann sagen, entschuldige, dass ich dir wehgetan habe, aber ich kann den Schmerz nicht wieder wegnehmen. Der ist empfunden worden. Kann nicht so tun, als ob das nicht geschehen ist. Also lohnt es nicht, immer nur Rückschau zu halten. Unter Gebet nach vorne gehen. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, das da vorne ist. Ich lasse mein alles auf meine Fähigkeiten hin besonnenes Leben zurück. Paulus hat ja also davon gesprochen, was er vorher als Mittelpunkt seines Lebens sah. Die schönen Dinge, die er leisten konnte, worüber ihn die Leute beklatscht haben und gesagt, wunderbar bist du, wunderbar, sagt er, das lasse ich alles zurück. Und ich strecke mich nach dem, was da vorne ist, aus nach dem Kleinod, das Jesus mir erworben hat. Das ist der Weg der Heiligung. Das ist auch eine Bedingung, voranzukommen. Sonst kommen wir nicht voran, wenn wir immer Rückschau halten. Rückschau auf unsere guten Taten, Rückschau auf unsere Sünden. Rückschau auf das, was wir durch andere erlitten haben. Kommen wir nicht voran, sondern nach vorne schauen im Gebet. Paulus wollte sagen, ich lebe nicht mehr von der Vergangenheit und in der Vergangenheit des sündigen Lebens, sondern in dem neuen Leben der Gnade. Ich mache mich auf und werde nicht auf meine Begrenzung achten, sondern auf den, der unbegrenzt ist, Jesus Christus. Ich mache mich auch nicht mehr von meinen schlechten Erfahrungen mit dem Nächsten abhängig, sondern ich mache Erfahrung mit dem Guten, mit dem Herrn. Darum sagt der Herr auch in Lukas 9, Vers 62, es sind immer so einfache Sätze mit tiefer Wirkung und großer Tragweite. Er sagte zu dem einen, der ihm folgen wollte, aber nochmal erst was erledigen wollte, sagte, nein, wer zurücksieht, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, der kommt nicht voran. Wer zurücksieht. Hier verstehen wir also das, was Paulus auch hier sagt. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich sehe nicht zurück, sondern ich lebe, wir könnten es so sagen, ab heute nach vorne. Denn gestern ist vorbei. Das kann ich nicht mehr ändern, was gestern gewesen ist. Konnte mich vielleicht nur entschuldigen, wenn was Schlechtes war. Aber regeln kann ich es nicht mehr. Ab heute schaue ich jetzt nach vorne. Denn sollte ich noch einen weiteren Tag hier erleben, dann will ich noch mehr geschöpft haben aus dem neuen Leben, das Christus für mich erworben hat. Wer zurücksieht, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Dieses nach vorne strecken heißt doch, ich suche Jesus im Gebet, ich suche ihn im Wort, ich suche ihn in seinem Werk der Mission. Denn Mission betreibt nie der Mensch, sondern Gott. Gott betreibt Mission. Er benutzt uns nur in der sichtbaren Art der Mission, aber er ist es selber. Das können wir feststellen, da kann einer arbeiten auf dem Missionsfeld, wie viel er will. Wenn Gott nicht die Mission treibt, kommt, passiert nichts. Ich habe mal einen Missionsbericht gelesen aus, ich glaube, das war Tibet, in Tibet, dass ein Missionar, der zustieß zu einem älteren Missionar, der schon länger auf dem Missionsfeld arbeitete. Und der kam nun hinzu und war fleißig und lud die Leute dort alle ein und machte und tat, was er sich so dachte und beobachtete den älteren Missionar. Der betete nur. Und dann beschwerte er sich in der Heimatgemeinde und sagt, also den müsst ihr mal ablösen. Der betet ja hier nur. Der muss doch auch mal was tun. Und je mehr der jüngere Missionar etwas tat, desto weniger geschah. Aber dieser Missionar, der schon länger auf dem Missionsfeld war, hatte erkannt, der Herr ist der Missionar. Er muss die Leute anrühren. Und so war er im Gebet. Und dann kam der Tag, dass plötzlich Hunderte vor seinem Zelt standen und fragten nach dem Evangelium. Und dann fragte der andere, wie hast du denn das gemacht? Ich lade die ja immer ein, die kommen gar nicht. Ja, der Herr ist der Missionar. Er ruft die Leute. Und dann konnte der denen das Evangelium sagen. Ne? Das ist im Übrigen überall da, wo Erweckung auf der Welt war, genau immer dasselbe Phänomen. Da heißt es nicht mehr wie in unseren Kreisen, wie kommen wir an die Menschen ran? Sondern was machen wir mit denen, die gekommen sind? Das ist dann die Frage plötzlich. Wie gehen wir mit denen um? Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Wer hat dich geschickt? So lauten plötzlich die Fragen. Und dann sagen sie, ja, ich bin so geführt worden, durch dies und jenes hierher zu kommen, Worte des Lebens zu hören. Dann wird ihnen geholfen. Also, nach vorne schauen heißt, an dem Werk der Mission Christi stehen und seine Herrlichkeit immer mehr erwarten und im eigenen Leben zuzulassen. Ich jage nach. Also ich will nicht mehr zulassen, sagt der Apostel, etwas zulassen, was mich von Jesus trennt. Lieber verzichte ich im Loslassen auf alle Dinge, auf das, was mir vielleicht gut erschien und lieb war, als dass mich etwas erneut gefangen nehmen darf. So wie in 1. Korinther 6, Vers 12, ich habe zwar alles Macht, aber ich will nicht zulassen, dass mich etwas gefangen nimmt. Das ist der Blick auf Jesus und die Heiligung nach vorne. Der Herr will in uns der Vollender auch sein. Er ist der Anfänger des Glaubens, er möchte auch der Vollender sein. Und Vollender heißt, er möchte seine Heiligung in uns zunehmend sichtbar machen, uns darin im Glauben stärken und seine Ehre dabei suchen. Wachstum ist absolut nötig, wie zu der Zeit der Gemeinde zu Philippi. So geht es also auch heute, dass Petrus schreibt auch wiederum nicht aus Theorie, dass tatsächlich der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, Beute zu machen. Und das sagte er ja wiederum nicht zu denen, die noch gar nicht an Jesus Christus glaubten. Das sagte er zu denen, die zur Gemeinde gehören. Passt auf, er geht umher wie ein brüllender Löwe, er sucht Beute unter den Gläubigen. Er sucht sie aufzuhalten, er sucht sie abzuhalten von dem Weg der Heiligung, er sucht sie in die Resignation zu bringen, damit sie kein Zeugnis in dieser Welt sind. Es ist ja so, man kann ja ein Kind Gottes, der Widersacher kann das Kind Gottes ja nicht mehr von Gott trennen, denn der hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Aber er kann versuchen, uns zeugnislos zu machen. Das kann er versuchen, dass wir ja nicht Zeugnis sind in dieser Welt, dann könnte nämlich vielleicht doch noch ein anderer auch zu Jesus kommen. Und das muss verhindert werden. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Dem widersteht im Glauben, sagt er. Dem widersteht. Also hier ist ein ganz aktiver Glaubensakt angesprochen, dass wir auf der Seite der Heiligung stehen sollen, damit dieser nicht zum Zuge kommt, der verschlingen möchte. Jesus Christus gibt den Seinen die Kraft dazu, Widerstand zu leisten und auch Wachstum zu haben in der Heiligung. Und zwar, damit wir am Werk der Mission und der Evangelisation stehen können, bis auf den Tag, dass er wiederkommt. An die Epheser lautet die Aufforderung so, in Epheser 4, Vers 15, wachset in allen Stücken. Also hier wird tatsächlich von Werdegang gesprochen wieder, wachset in allen Stücken und zwar an Christus. Nicht anders. Nicht an irgendeiner Lehre, nicht an irgendeiner Gemeinde, nicht an einem Bruder, an einer Schwester oder irgendetwas in dieser Welt. Wachset an Christus. Und an Christus heißt ja am höchsten Maßstab. Es gibt keinen höheren Maßstab des Glaubens und des Heiligungslebens als Jesus selbst. Da wird gesagt, also richtet euch nicht nach Paulus, nach Petrus, so wie es die Korinther machten, die machten ja Unterschied, nach Apollos, sondern allein an Christus. Da orientiert euch. Wenn man sich ja an Menschen orientiert, kommt man meistens ganz gut vielleicht dabei weg, also was der macht, das mache ich noch nicht mehr. Aber wenn ich mich an Christus orientiere, oh, dann erkenne ich, was mir alles fehlt. Dann wage ich gar nicht aufzuzählen, was ich schon habe, sondern dann erkenne ich nur, oh Herr, das ist ja noch so viel, was ich brauche. Wachset in allen Stücken an Christus. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel, Vers 18, wachset in der Gnade, in dem Geschenk Gottes und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Was ist seine Erkenntnis? Darin wachset, was er erkannt hat, nicht was irgendein Mensch erkannt hat. Was hat er erkannt? Wachset darin. Lasst euch die Erkenntnis Christi mehr und mehr offenbaren und schenken. Denn es kommt eine furchtbare Zeit, von der Jesus auch spricht in Matthäus 24, Vers 12 und 13, dass es eine Zeit sein wird, wo die Ungerechtigkeit nicht nur grassiert, sondern überhand nimmt. Und was passiert? Und die Liebe in vielen erkaltet. Manchmal klagen wir heute schon darüber. Aber was wir heute erleben, ist dagegen noch ganz klein. Es kommt noch ganz anders. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Sie wird erlaubterweise stärker werden in der Kraft als die Kraft der Kinder Gottes, des Heiligen Geistes hier in dieser Welt. Und die Liebe wird darum in vielen erkalten. Und da sollen wir festbleiben. Festbleiben, und zwar im Wachstum, in der Heiligung, in der Erkenntnis Jesu. Dann werden wir auch durchkommen. Diese Gefahren lauerten ja immer auf alle und gerade auf die, die in der Endzeit leben. Jesus Christus, der Herr, hat uns gerufen und er ist stark genug, uns im Glaubensleben festzuhalten und auch in den schlimmsten Zeiten hindurch zu tragen.